Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Am Montag dieser Woche gab es im Weißen Haus in Washington eine Art Ukraine-Gipfel. Donald Trump empfing den ukrainischen Präsidenten Zelensky, außerdem 5 europäische Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO, die sich allesamt selbst eingeladen hatten. Über dieses Treffen wurde in den Medien breit berichtet. Auch dass Donald Trump zwischendurch rausging, um mit Kreml-Chef Putin zu telefonieren, haben wir gleich erfahren. Erst ein paar Tage später kam dann aber heraus, dass Trump an diesem Tag auch mit dem ungarischen Premier Orbán telefoniert hat. Der gehört bekanntlich nicht zur sogenannten Koalition der Willigen und war deshalb auch nicht mit im Oval Office. Was hat das Telefonat zu bedeuten und welche Rolle kann das doch relativ kleine Ungarn möglicherweise bei der Befriedung des Ukraine-Konflikts noch spielen? Dazu begrüße ich jetzt den deutsch-ungarischen Journalisten Boris Kalnoki. Er ist Leiter der Medienschule am Matthias Corvinus-Kollegium in Budapest. Guten Tag, Herr Kalnoki.
Schönen guten Tag.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das Telefonat zwischen Donald Trump und Viktor Orbán zunächst gar nicht bekannt wurde?
Nun, falls tatsächlich es stimmt, dass Budapest als Ort für die nächsten Verhandlungen empfohlen wurde, das ist umstritten, speziell in der Ukraine, da mag dann Diskretion geboten gewesen sein, aber es kann auch sein, dass Trump erstmals etwas von Orbán wissen wollte, was diesem nicht so richtig gefiel. Mit Rücksicht auf ihn wurde das vielleicht noch nicht publik. Ich habe den Eindruck, dass die europäischen Politiker Trump baten, mal bei Orbán nachzufragen, warum er denn die Ukraine nicht in der EU haben möchte. Wenn es zu einem Deal kommt zwischen den USA, Russland und der Ukraine, dann ist die Europäische Union natürlich ein integraler Bestandteil dessen. Für die Europäische Union ist dieser ganze Krieg ein Vehikel, die EU als Institutionengefüge zu zentralisieren. Es ist wichtig für die Bürokraten in Brüssel, aber Ungarn will das nicht. Und insofern soll in diesem Telefonat auch nachgefragt worden sein von Trump, warum Orbán die Ukraine nicht in der EU haben möchte.
Ein weiteres Thema des Telefonats soll auch die Möglichkeit gewesen sein, Sie haben es schon angedeutet, dass das geplante Treffen zwischen Putin und Zelensky auch in Budapest stattfinden könnte. Wie realistisch ist das denn?
Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es dazu kommt, aber es wäre schon eine Demütigung für den ukrainischen Präsidenten, der ganz demonstrativ eine Feindschaft mit Orbán auf seinen Fahnen trägt, immer wieder ihn angreift. Obwohl die beiden sich, glaube ich, irgendwo auch respektieren. Orbán war ja auch bei Zelensky. Aber das wäre schon eine Art Demütigung für Zelensky, wenn das tatsächlich in Budapest stattfindet, muss er eine Kröte schlucken.
Bisher waren ja für solche heiklen Gespräche Orte wie Istanbul oder Genf in der Schweiz im Gespräch. Was qualifiziert Budapest als Ort für eine solche Begegnung?
Ja, zunächst einmal gab es die Budapester Vereinbarung 1990, die sicherheitspolitische Konstruktion, die bis zum jetzigen Ukraine-Krieg galt, die wurde da formuliert und unterschrieben. Die Ukraine erhielt damals in Budapest Sicherheitsgarantien von den USA, unter anderem von England und von Russland. Und insofern wäre das einerseits ein logischer Ort, andererseits, wie der polnische Ministerpräsident Tusk anmerkte, haben diese Sicherheitsgarantien am Ende ja dann doch nicht gehalten. Orbán, der ungarische Ministerpräsident, er kann gut mit Präsident Trump als auch mit Präsident Putin. Insofern könnte das eine Rolle spielen, aber ich glaube, die Ukrainer werden das nicht wollen.
Ist Budapest aus Sicht des Kremls vielleicht sogar noch besser geeignet als Genf in der Schweiz, weil Ungarn ja sowohl die Waffenlieferungen an die Ukraine als auch die Sanktionen gegen Russland immer abgelehnt hat?
Ja, also Russland oder speziell Präsident Putin sieht Ungarn und dessen Regierung relativ positiv. Aber ich glaube, hier ist dann eher ein schlauer Schachzug das Wesentliche. Wenn man die Gespräche in Budapest hält, demütigt man die Ukrainer und aus russischer Sicht ist es gut, die Ukrainer zu demütigen.
Kürzlich war Ungarn indirekt nun von den Kampfhandlungen zwischen Russland und der Ukraine betroffen. Ukrainische Drohnen griffen zweimal die Druzhba-Pipeline an, die ja auch Ungarn mit russischem Öl versorgt und es floss vorübergehend kein Öl. Wie hat die ungarische Regierung darauf reagiert?
Sehr scharf. Es war auch der zweite solche Vorfall. Sie hat schon nach dem ersten solchen Angriff die Ukraine mit scharfen Worten aufgefordert, so etwas zu unterlassen. Man sei ja inzwischen dabei zu versuchen, eine Friedenslösung zu finden, ein Angriff auf die Pipeline, die nicht nur Ungarn, sondern auch die Slowakei mit Öl versorgt. Und von dort wird das Öl übrigens auch weiterverteilt an wer es möchte. Das sei ein unfreundlicher Akt und die Ukraine solle gefälligst damit aufhören. Jetzt wurde die Pipeline nochmal angegriffen. In ähnlichen Worten reagierte Außenminister Sjarto. Man gehe davon aus, dass die Ukraine so etwas nicht noch einmal tun werde.
Ungarn drohte auch damit, der Ukraine möglicherweise den Strom abzudrehen. Wie bedeutend ist denn der Strom aus Ungarn für die Ukraine?
Den meisten Strom, den die Ukraine aus dem Westen bekommt, der kommt über Ungarn. Aber gedroht hat man der Ukraine nicht. Man hat die Ukraine nur daran erinnert, dass Ungarn so freundlich ist, die Mehrheit des dort nötigen Stroms aus dem Westen zu liefern. Und man ist befremdet, dass als Gegenleistung sozusagen die Ukraine die Energieversorgung Ungarns gefährdet.
Die Regierung Orbán hat immer wieder betont, dass Ungarn sich auf jeden Fall aus diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine heraushalten will und dort nicht hineingezogen werden will. Wird Ungarn diese Position beibehalten können auf Dauer?
Solange Orbán da ist, auf jeden Fall. Wir haben Wahlen im nächsten Jahr. Ich gehe davon aus, wenn der jetzige Oppositionsführer Peter Major gewählt wird, dann ändert sich alles. Dann kommt eine Politik der europäischen Integration. Dann macht man alles, was die EU möchte. Und dann wird man auch die Ukraine in der EU haben wollen, gar in der NATO haben wollen, falls dann eine solche Konstellation sich ergibt. Und wird wahrscheinlich sehr viel aktiver die Ukraine unterstützen, als das jetzt der Fall ist.
So viel zum Thema Ungarn und Ukraine für den Moment. Ich möchte mit Ihnen gerne noch über ein anderes Land in Südosteuropa sprechen, in dem es gerade ziemlich brodelt. Es geht um Serbien. Dort gehen die Menschen seit Monaten schon gegen die Regierung und Präsident Vucic und gegen die Korruption auf die Straße. Aber seit einer Woche gibt es da massive Zusammenstöße mit der Polizei, mit Schlägertrupps, die vermutlich im Auftrag der Regierungspartei unterwegs sind. Es gibt Verhaftungen und Berichte von brutalen Übergriffen. Die Demonstranten wiederum sollen auch Parteibüros der Regierungspartei SNS angezündet haben. Was wollen diese Demonstranten? Warum gehen sie immer wieder auf die Straßen?
Ja, diese Demonstrationsserie begann im November letzten Jahres, als in der Hauptstadt der Vojvodina im Norden Serbiens, eine einstmalig ungarische Gegend, das neu gebaute Dach eines Bahnhofs einstürzte. Es war mit chinesischen Krediten errichtet worden. Und es starben mehrere Menschen, da brach sich die Wutbahn der dortigen Menschen, die einen Zusammenhang sahen zwischen dem, was sie als ein korruptes politisches Modell betrachten und die Vergabe von solchen Projekten an China und im Endeffekt dann schludrige Arbeit mit dem Ergebnis, dass Menschen sterben. Ich gehe mal davon aus, dass diverse NGOs, teilweise mit ausländischer Finanzierung, sich dann mit der Zeit in diese Protestwelle einschalteten. Eine wesentliche Rolle spielen auch die sozialen Medien selbstverständlich. Und man hört einfach nicht auf, weiter zu demonstrieren und zu protestieren. Und tatsächlich jedes Mal, wenn zivile Schläger auftauchen und Teilnehmer angreifen oder auch zivile Polizisten oder auch Übergriffe der Polizei stattfinden, dann flammen diese Proteste noch einmal erheblich auf. Das ist auch jetzt passiert. Vor einer Woche kam es zu gewalttätigen Übergriffen von entweder Polizisten in Zivil oder zivilen Schlägern. Man muss dazu sagen, dass auch die Demonstranten durchaus nicht zimperlich sind. Wie Sie sagen, wurde eine Parteizentrale in einer Provinzstadt in Brand gesteckt. Nicht nur der Regierungspartei SNS, sondern auch der serbischen radikalen Partei SNS, eine rechte Partei, des früheren Milizenführers Vojislav Šešelj.
Was auffällt, ist, dass bei diesen Protesten in den serbischen Städten keine EU-Fahnen zu sehen sind. Es geht also nicht darum, dass Menschen protestieren, die in die EU wollen mit Serbien, gegen solche, die das nicht wollen. Also das ist nicht das Thema.
Wenn Sie mit Menschen in Serbien sprechen, ob nun Regierungsanhänger oder Regierungskritiker, die EU ist da eigentlich nicht wirklich mehr Thema. Man vermag nicht sich vorzustellen, welchen Vorteil das haben soll, in der EU zu sein. Es erscheint nicht mehr realistisch. Man ist ermüdet von diesem ganzen Prozess. Man glaubt, das wird sowieso nie passieren. Also insofern steht das nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht teilweise einmal amerikanischer Einfluss, wenn man so möchte, über NGOs, teilweise aber auch eine junge Generation, die weniger russlandfreundlich ist als die ältere Generation. Was hier auf dem Spiel steht, ist eigentlich nicht der Vorwurf der Korruption. Hier steht auf dem Spiel die außenpolitische Ausrichtung Serbiens. Da sind sicher Kräfte am Werk, die bewirken möchten, dass Serbien mehr Distanz wahrt zu Russland.
Es gibt zwar keine Beitrittsbestrebungen im Moment zur EU, aber es gibt ein Rohstoffabkommen mit der EU, das im letzten Sommer geschlossen wurde, das Serbien zum Lithiumlieferanten machen sollte. Und dagegen gab es ja auch Proteste. Welche Rolle spielt dieses Abkommen?
Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt bei den gegenwärtigen Protesten, aber in der Tat, die EU möchte ihre Abhängigkeit von China verringern, wenn es um seltene Erden geht, die insbesondere bei der Produktion von Elektrotechnik erforderlich sind. Serbien ist ein Land, wo es solche seltenen Erden gibt. Insofern hat man dieses Abkommen unterschrieben. Und natürlich hat Serbien eine strategische Bedeutung für ganz Europa. Es ist einerseits das stärkste Land, das wichtigste Land auf dem westlichen Balkan. Ohne Serbien dort keine Stabilität, kein Frieden. Und andererseits versucht Serbien einen Balanceakt zwischen der EU und Russland.
Nun richten sich die aktuellen Proteste allgemein gegen Korruption und Misswirtschaft, aber auch direkt gegen Präsident Vucic. Welches Ausmaß hat die Korruption in Serbien und was hat Präsident Vucic damit zu tun? Also wofür steht er politisch?
Also zunächst einmal muss ich doch betonen, dass Serbien wirtschaftlich sich sehr stark entwickelt hat unter Vucic. Die Wirtschaft ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Stand von der Zeit nach dem Jugoslawienkrieg. Investoren kommen ins Land, arabische Investoren, chinesische Investoren, koreanische Investoren, und es sieht doch wirklich sehr viel besser aus als damals. Allerdings eine mögliche Zukunftsperspektive sieht die Jugend für sich nicht. Es gibt eine sehr hohe Auswanderung gen Westen und insofern auch eine generationelle Unzufriedenheit. Vucic war unter Milosevic Informationsminister, seine Partei, die SNS, regiert seit Menschengedenken, jedenfalls wenn man es mit den Augen von 20-Jährigen sieht. Da spielt sicher eine ganz allgemeine Ungeduld und Unzufriedenheit und auch mangelnde Zukunftsperspektiven eine Rolle.
Präsident Vucic lässt die Sicherheitskräfte hart gegen die Demonstranten vorgehen. Könnte das noch weiter eskalieren? Was meinen Sie?
Ja, es könnte weiter eskalieren. Er hat ja gesagt, wir werden gegen das Böse kämpfen und gegen den Terror. Das lässt eigentlich eine Eskalation auch von Seiten der Regierung erahnen. Schauen wir, wie es weitergeht. Die Parallele, die man ziehen muss, das sind die sehr, sehr langgedehnten Demonstrationen 1996 gegen Milosevic. Die endeten auch ergebnislos. Auch damals gab es wie jetzt keine wirkliche potente Oppositionspartei, die den Kampf mit Vucic, den politischen Kampf, aufnehmen könnte. Auch jetzt gibt es das nicht. Was wir haben, ist eine Studentenbewegung im Wesentlichen, unterstützt von den Universitäten, auch von der Intelligenz hier, von den Lehrern und anderen Teilen der Gesellschaft, Teilen der Kirche sogar. Und die Frage ist, kann das zu einem politischen Wechsel führen? Es kann das so lange nicht, glaube ich, wie es keine politische Partei und einen Politiker gibt, der diese Bewegung führen kann. Allerdings, was damals passierte, war das Heranwachsen einer Generation, die dann 4 Jahre später denn doch den Sturz Milosevics bewirkte. Es war dann eine Generation, die keine Angst mehr hatte vor Repression. Damals gab es ja einen gewaltsamen Umsturz.
Über die aktuellen Proteste und Ausschreitungen in Serbien und über die Rolle Ungarns bei der Lösung des Ukraine-Konflikts sprach ich mit dem deutsch-ungarischen Journalisten Boris Kalnoki. Dankeschön.
Wiederhören.